zumindest ein halbwegs zu ersetzen.
Das ist egal. Das kannst du gerne weglassen.
Jetzt mach mal den Mikrofon. Die Situation ist da. Ich kann das nicht machen.
Okay. Soll anbleiben, Vladi? Soll das anbleiben hier? Nein. Oder kann ich es zumachen?
Ja.
Ich fahre hier.
Ja.
Also. Ja, ist okay. Stimmt.
Nee.
Oder lieber auch? Ja, ein bisschen.
Okay, mach's
zusammen. Okay. Dann kann ich dich besser sehen. Auch ohne Brille. So, ja. Eine schöne große Runde. Ich sehe viele bekannte Gesichter, ich sehe auch einfach neue Gesichter. Sehr herzlich willkommen. Ich glaube, Joey, du hast ihn mitgebracht, richtig?
Yes.
Aus Bonn. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich weiß nicht, Predigt, braucht jemand Übersetzung? Translation? Und du übersetzt? Oder? Nein, nein, ich frage, ob jemand Übersetzung braucht, weil
dann können
Leute da sich kopieren.
Alles gut.
Entschuldigung? Japanisch? Oh, ja, okay. Okay, oben kann auf Japanisch übersetzen heute, wer es braucht. Und ansonsten. Okay, Russisch, Ukrainisch sehe ich, glaube ich, ist schon im Prozess. Okay, wunderbar. So, also, dann fangen wir jetzt an. Aber bevor ich loslege, möchte ich noch für uns alle beten und für den Gottesdienst. Let's pray. Großer Vater, ein mächtiger Gott, wir kommen heute vor dich, um den Blick auf dich zu richten. Wir wollen heute schauen auf einen wundervollen Vater, auf einen wundervollen Gott, den wir entdecken durften als Christen, den wir erleben durften, der uns überrascht hat, auf so viele Weisen, positiv überrascht hat, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Güte, mit seiner Liebe. Dein Licht kam wirklich in einen finsteren Ort, mindestens in meinem Leben war es so. Mein Leben war voller Finsternis und Hoffnungslosigkeit. Und du bist so überraschend, bist du dort reingekommen mit deinem Licht, mit deiner Herrlichkeit. Du hast mich errettet, du hast mich erlöst und so hast du es mit jedem von uns gemacht, mit jedem, der sich Christ nennt. Und ich danke dir für deine Liebe und die möchten wir heute feiern. Wir wollen heute den Blick auf dich richten. Wir möchten heute den Blick richten auf einen wundervollen Gott. Ich bete dafür, Gott, dass du durch mich sprichst, dass es nicht meine Worte sind, meine Weisheit, meine Ideen, sondern deine Weisheit, deine Stimme, deine Worte, die uns erreichen. Ich bete auch für jeden Einzelnen hier, dass du hilfst, das Herz jetzt bereit zu machen, die Sorgen, die Gedanken, alles, was uns ablenken mag, irgendwie die Sorgen des Alltags, dass wir es einfach einen Moment hinter uns lassen können, um den Blick ganz auf dich zu richten und dir zu begegnen. Das ist mein Wunsch, dass wir dir begegnen können heute, deiner Liebe davon erfüllt werden, ermutigt werden und mit Frieden und Freude erfüllt werden. Und das bete ich im Namen deines Sohnes. Amen. So, der Titel der Predigt ist Ozean der Liebe. Ozean der Liebe. Und wie wir alle wissen, das Meer ist groß. Ja, Riesenüberraschung, wer hätte das gedacht? Ja? Das Meer ist groß, es ist auch unvorstellbar groß. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß eigentlich das Meer ist. Und ich kann mich erinnern, als kleines Kind, da sind wir irgendwann mal ans Meer gefahren, in den Urlaub, an die Nordsee. Ich glaube, in Belgien war es. Und als Kind, ich habe mir überlegt, wie groß wird wohl das Meer sein? Ich habe mir vorgestellt, ich habe versucht, es mir vorzustellen, wie groß ist das Meer? Es wird schon ziemlich groß sein. Und dann ist es wahrscheinlich ganz weit, ich kann so weit ich gucken kann, so groß wird das Meer sein. Ja? Und dann irgendwann mal, dann war ich dann bei dem Meer da, als Kind, dachte, wow, das ist ja echt riesig. So groß ist das Meer. Und ich habe mir gedacht, das Meer, wahrscheinlich ist es so 7 Kilometer groß. 7 Kilometer groß wird das Meer sein. Das ist unfassbar groß. Ja? Aber wie wir alle wissen, das Meer ist noch unendlich viel größer. Ja? Aber in meinem Kopf als kleines Kind, es hat einfach nicht reingepasst. Ja? Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dieses unermessliche große Meer. So, warum erzähle ich euch das? Auch Gottes Liebe ist dieser Ozean. Ja? Auch Gottes Liebe ist dieser unermessliche, riesige Ozean, und den wir einfach nicht verstehen. Ja, in unseren Gedanken ist, ja, Gottes Liebe ist groß. Wahrscheinlich wie ich als kleines Kind, wahrscheinlich sogar 7 Kilometer groß, ja, ist dieser Ozean von Gottes Liebe. Aber nein, er ist viel größer. Er ist sogar unendlich groß. Ja, also noch größer als hier der Ozean auf der Erde. Gottes Liebe ist ein unendlicher Ozean. Und ich bin fasziniert von Gottes Schöpfung. Er zeigt uns geistliche Wahrheiten in der Natur, in der Schöpfung. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge, wo wir wirklich etwas lernen können über geistliche Prinzipien und schlussendlich über Gott. Und ein interessantes Element, was uns viel über Gott lehrt, ist, ja, was meint ihr, worauf will ich hinaus? Welches Element meine ich? Was lehrt uns über Gott?
Liebe.
Ja, ist kein Element. Aber da will ich vielleicht drauf hinaus. Aber ein Element, also in der Natur, was gibt es? Ja, ein guter Versuch, aber
Wasser,
genau. Ich meine das Wasser. Ja. Luft ist auch gut, aber Mari hat kombiniert, Ozean, Wasser. Nicht dumm. Genau, Wasser. Wasser ist faszinierend. Ja. Wasser fließt immer weiter, ja. Es ist wirklich so, wenn ich das ausschütte, ja, wenn ich das ausschütten würde, so mache, ja, und Deckel ab, es fließt. Es hört nicht einfach auf. Es fließt einfach immer weiter, ja. Wasser möchte fließen, ja, bis es aufgehalten wird, ja. Irgendwann mal auch das Meer, wenn die Flut kommt, das Wasser geht immer weiter, ja. Es sei denn, wir bauen dann mal einen Deich, ja, okay, dann hört es auf zu fließen, ja, das Wasser ist aus Sand, ja, wenn der Deich kommt, dann hört es auf zu fließen. Aber eigentlich möchte dieses Wasser fließen. Und genau so möchte Gottes Liebe in unsere Herzen hineinfließen, ja. Gottes Liebe möchte in unsere Herzen hineinfließen, bis es komplett ausgefüllt ist, ja. Das Wasser hört sich irgendwann mal aus zu fließen. Von Gottes Liebe, sondern Gottes Liebe soll uns erfüllen, bis in die letzten kleinen Adern. Ja? Aber warum tut es das nicht? Was ist das Problem? Warum fühlen wir uns nicht alle komplett erfüllt von Gottes Liebe? Das Problem ist nicht so sehr, der Ozean ist gar nicht da oder so, oder heute ist er da, morgen nicht. Ja? Das Wasser von Gottes Liebe, dieser Ozean, der ist immer da. Dieser Ozean ist immer da. Und möchte immer in uns hineinfließen. Aber das Problem ist, wir lassen den Ozean nicht rein. Ja? Wir lassen diesen Ozean nicht rein. Und vielleicht ein ganz kleines bisschen. Ihr kennt es vielleicht von Flüssen. Bei Flüssen, da gibt es immer ein sogenanntes Wehr. Ja? Weiß jemand, was ein Wehr ist? Ein Wehr ist, das ist einfach im Englischen übrigens ganz interessant. Das heißt es sehr ähnlich. Das heißt Rear. Im Englischen gibt es ein Rear, ja? Kennt ihr das? Rear. Wir haben im Grunde genommen genau das, der Fluss ist da und das ist so ein Tor, ja? Und das stoppt das Wasser. Man kann dieses Rear aber hoch machen, so ein bisschen. Und dann kann ein bisschen Wasser reinfließen, ja? Man macht das Rear ganz hoch, dann kann ganz viel Wasser durchfließen, ja? Okay, so. Und dieses Rear, das sind wir selber, ja? Und wir können viel von diesem Ozean reinlassen, von Gottes Liebe, oder auch wenig. Ja. Man könnte natürlich denken, ja, warum? Warum lassen wir nicht alles rein? Warum sind wir denn Menschen so dumm? Warum lassen wir nicht die ganze Liebe rein von Gott? Und da kann es tatsächlich viele unterschiedliche Gründe geben. Ja. Also das ist wirklich so eine Art von Kontrolle, ja, das wer kontrolliert. Und vielleicht versuchen wir auch Gottes Liebe ein bisschen zu kontrollieren. Und ich habe selber dann ein bisschen darüber nachgedacht. Warum kontrollieren wir dieses Wehr vor unserem Herzen? Ja, also draußen, der Ozean, Gottes Liebe möchte eigentlich ganz rein. Und wir sind dann da mit diesem Tor, das ist rein, dazu. Ja. Und was kann diese Liebe aufhalten? Ich habe mal ein kleines Stück Wasser. Kehle jetzt schon trocken. Ja, was kann diese Liebe aufhalten? Was denkt ihr? Vielleicht frage ich euch mal. Ja, das ist diese Liebe da. Was? Warum lassen wir diese Liebe nicht rein? Udo.
Unser Ego.
Unser Ego. Aha. Ja, aber warum? Was heißt das konkret? Was meinst du damit?
Ja, unsere eigenen Wünsche und Gedanken.
Okay. Ja. Noch jemand?
Weil wir sind Mensch.
Okay. Aber was meinst du damit konkret?
Fehler.
Aber welche Fehler? Welche Fehler sind dann da im Spiel? Das
ist Sünde.
Okay, aha. Ja, Joey?
Vielleicht für den Werdenken, wir bevorzugen das manchmal mehr als Gott. Wir bevorzugen für den Werdenken.
Ah, okay, okay, ja, okay, sehr gut. Aha.
Also ich merke bei mir persönlich, wenn ich denke oder auch nicht das Gefühl habe, dass ich einen Bedarf danach habe.
Okay, okay, sehr gut.
Dass ich, was eigentlich auch schon viele gesagt haben, mein Bedürfnis, also mein Herz ist erfüllt von anderen Dingen, die mich glücklich machen. Und dann passt da auch gar nichts mehr rein. Ich sollte es nicht mehr.
Okay, super, sehr gut, ja, kommen wir auch nochmal zu.
Ja. Das andere ist bei mir, wo ich kenne, dass die Liebe, dass ich Angst habe vor der Liebe.
Aha, aha, ja,
das
ja, sehr gut. Ja, ja, klar, der Ozean, der kann einen auch ein bisschen Ehrfurcht, auch ein bisschen Angst machen. Ne? Die Weite des Ozeans, die Weite und die Tiefe, das ist etwas, was durchaus auch ein bisschen scary ist. Ne? Ja, okay.
Ja, es geht
um
die gleiche Richtung, auch ein bisschen wie der Udo gesagt hat, weil die lieber voll behalten.
Aha. Genau, genau. Ja, Marianne?
Einer der Gründe könnte sein, dass Leute denken, die sind das nicht wert.
Ah, aha, ja, sehr gut, sehr gut. Dobre. Genau, dann gucke ich mal, was mir selber so in den Sinn kam. Und eine Sache ist tatsächlich zum Beispiel, dass du sagst, es geht auch in dieselbe Richtung, ich bin nicht liebenswert. Ja. Ich bin diese Liebe nicht wert. Deswegen lasse ich sie jetzt nicht rein. So, ich regel das sozusagen für Gott. Ich lasse dir diese Liebe nicht rein. Denn sie ist sozusagen, das wäre falsch, das wäre verkehrt. Ja? Ich habe diese Liebe nicht verdient, sorry. Aber das geht so nicht. Oder vielleicht sagen wir sind ein bisschen liebenswert, ein bisschen, ja. Also ein bisschen lassen wir das Wasser rein, ja, aber nicht so viel, aber wo wir denken, naja, also klar, wir wissen Gottes Liebe, also ein bisschen liebt uns, ja, ein bisschen, okay. Oder du fühlst dich vielleicht auch als Versager, ja, du sagst so, eigentlich würde ich die Liebe Gottes verdienen, aber guck mal hier, ich bin so ein Sünder, ich habe diese Dinge getan, ich lebe nicht so wie Jesus und ich weiß eigentlich, so dass ganz anders leben, mach das nicht. Und deswegen darf ich diese Liebe nicht kriegen. Ja? Weil in unserem Kopf drin ist, die Liebe, die muss man auch irgendwie verdienen. Okay? Ja? Man kann Liebe nicht einfach so kriegen, weil in der Welt, wissen wir, das lernen wir im Leben, alles hat einen Preis. Ja? Wir kriegen nicht einfach was so. Wir kriegen nichts einfach so geschenkt. Ja? Alles hat einen Preis. Auch die Liebe. Und ja, wo kommt sowas her? Diese Prägungen, ja, die kommen schon aus frühester Kindheit. Als kleines Kind lernst du etwas über Liebe. Positiv oder vielleicht auch negativ. Ja. Im besten Fall lernst du, Liebe, die gibt es einfach so. Ich bin einfach geliebt. Nicht, weil ich irgendwas mache, weil ich toll bin, weil ich schon bis 10 zählen kann oder so. Ja. Ich bin geliebt, weil ich bin der Sohn von meinem Papa und von meiner Mama. Ja. Das reicht aus. Und deswegen werde ich geliebt. Einfach so. Egal, was ich mache. Ja, klar, die können sich vielleicht mal über mich ärgern. Aber ich bin grundsätzlich bedingungslos geliebt. Und wenn du das lernst als Kind, das ist natürlich sehr positiv. Aber leider ist es halt auch oft so, dass wir das halt nicht lernen. Ja. Viele von uns kennen die Erfahrung, ja, wenn ich immer alles toll und richtig mache, wenn ich ein guter Junge bin oder ein gutes Mädchen, dann gibt es Liebe Und wenn ich aber nicht das mache, was meine Eltern von mir möchten, erwarten oder wie auch immer, dann geht die Liebe weg. Ja, zack. So, Schluss ist mit Liebe. Du hast die Liebe nicht verdient, weil du kein guter Junge bist. Okay, also das ist sozusagen der eigene Grund. Und irgendwann mal, ja, am Anfang haben wir das als Kind vielleicht erlebt, mittlerweile regulieren wir das dann selber, bewusst oder unbewusst, ja, dass wir sagen, die Liebe Gottes, naja, jetzt gerade fließt die wahrscheinlich nicht, weil ich sündige ja gerade. Oder auch, ich bin einfach nicht liebenswert, ja. Wenn du als Kind keine Liebe kriegst oder wenig Liebe, dann ist dein Schluss, ja, deine Konsequenz, deine Logik, ja, ich kriege wenig Liebe, weil ich es einfach nicht wert bin, ja. Ich bin es einfach nicht wert. Und vielleicht versuchst du auch als Kind zu überlegen, ja, warum bin ich es nicht wert? Ja, so, einfach so, oder vielleicht, ja, weil ich sozusagen nicht gut genug bin. Und dann kommst du dann direkt automatisch in diese Logik rein von, ich muss immer etwas verdienen. Ja. Okay, ich habe es wenig Liebe gekriegt, ja, weil ich so kein guter Mensch bin oder keine guten Noten mache, nicht fleißig genug bin. Und dann bist du direkt schon in dieser Performance-Logik drin, ja, Liebe verdienen. Und ich glaube, das trifft auch viele von uns zu. Aber jetzt gehe ich mal weiter, jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Und das ist vielleicht dann das, was Margaret auch angesprochen hat, der erste Punkt. Was kann die Liebe Gottes aufhalten, diesen Ozean? Einfach Gleichgültigkeit. Ja. So. Ja. Liebe Gottes, ja. Es kommt vielleicht genug Liebe rein, dass du dich ganz okay fühlst, ja. Du fühlst dich ganz okay und das reicht dir aus, um deinen grauen Alltag zu bewältigen. Ja. Ein bisschen Liebe Gottes ist da, dein bisschen weltliche Freuden, was Joey auch gesagt hat, genau, ein bisschen so, ein bisschen Liebe Gott, ein bisschen Hobbys, Freuden, Urlaub, in den Urlaub fahren und du hast da nicht viel von Gottes Liebe, aber das Gefühl ist so, du bist zwar nicht glücklich, aber es ist okay. Ja, es ist okay, du kennst es vielleicht nicht anders, es ist halt einfach okay. Aber du bist halt nicht begeistert von Gottes Liebe, ja? Du bist nicht irgendwie geflasht, das ist so krass. Ja? Du bist nicht berührt im Herzen von dieser Liebe, sondern das ist halt einfach so, das ist okay. Ja? Du bist so im Nebel. Und vielleicht denkst du, naja, viel mehr gibt es auch nicht. Ja. Das ist halt so, ja, du kennst es nicht anders, ein bisschen Liebe, ein bisschen okay, ein bisschen ganz okay fühlen. Und das ist alles, was es sozusagen zu entdecken gibt auf der Erde. Mehr gibt es nicht. Ja. Und dann suchst du natürlich auch nicht mehr, dann versuchst du auch nicht mehr, dieses rostige Wehr vielleicht ein bisschen wieder in Schwung zu bringen und wieder zu bewegen. Ja. Weil vielleicht, weil es schon so lange so klein ist, ja, es ist so richtig verrostet. Du willst es vielleicht öffnen, aber du merkst, es ist ja gar nicht so einfach. Ja? Ich gehe nicht einfach hin und zack, mach das Wehr hoch, Gottes Liebe kommt rein und ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Du merkst so, ist ja gar nicht so einfach. Ja? Aber der erste Schritt ist halt, aus dieser Gleichgültigkeit rauskomme und dass du dann wieder eine Vision kriegst von diesem endlosen Ozean, dass du wieder sagst, hey, ich glaube daran. Da ist dieser Ozean und es gibt noch so viel mehr zu entdecken, noch viel mehr zu empfangen von Gottes Liebe, als ich bisher bekommen habe. Und wenn ich uns Christen frage, ja, was kann einen Menschen alleine wirklich glücklich machen? Was alleine kann einen Menschen wirklich glücklich machen? Was würdet ihr dann antworten? Mensch, frag so. Als Christ, was macht einen glücklich alleine? So richtig glücklich, sozusagen, richtig tief. Was kann ich richtig tief, nachhaltig glücklich machen?
Reines Gewissen und Nähe zu Gott.
Aha. Okay, ja. Würdest du das auch sagen?
Ich hab's noch, was hast du gesagt?
Ein reines Gewissen und Nähe zu Gott.
Mit etwas, was mich zutiefst, wo das Sicherheit ist, also Gottes Liebe und die Hoffnung,
dass er mich nicht loslässt. Und dass ich eine Zukunft habe. Die Zukunft mit ihm in Ewigkeit. Das ist sicher, was mir tiefe Freude bereitet.
Ja. Schön, ja, das ist gut, das ist auf jeden Fall gut. Genau, aber jetzt hier mal so zusammengefasst, ne, oftmals sagt man als Christ, nur Gott kann mich wirklich glücklich machen, aber unser Leben spricht eine andere Sprache. Ja. In unserem Leben, wir beten kaum, wir studieren, kommen in der Bibel, aber haben tausend Hobbys und hier und keine Ahnung, Fernsehen gucken oder tolles Essen, der nächste Urlaub, ja, das ist so toll, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, sonst wo hinfahre, ja, so, wir sagen vielleicht in der Theorie, ja, nur Gott kann einen wirklich glücklich machen, aber unser Leben spricht einfach eine andere Sprache, ja, unser Leben sagt, guck mal, das macht andere glücklich, ja, Familie und Spielen und schönes Essen und Entspannen und Sport machen, keine Ahnung. Und lass uns mal dazu eine Bibelstelle lesen, und zwar Jeremia 2, Vers 13. Jeremia 2, 13. Da spricht Gott und sagt, mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Der erste ist es, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Das kommt Nummer zwei. Und sie haben sich Zisternen gegraben, rissige Zisternen, die kein Wasser halten. Ja, es ist genau das. Ja, so, wir suchen nicht mehr die Erfüllung bei Gott, und stattdessen machen wir etwas anderes. Das ist auch was mit Wasser zu tun, ja. Wir gehen nicht mehr zur lebendigen Quelle, sondern wir basteln uns selber bauen unser eigenes Glück, ja. Diese Zisternen machen wir uns. Mit dem einzigen Problem, diese Zisternen, die halten das Wasser halt nicht, ja. Die haben Risse, egal wie viel man Wasser da reinschüttet, das versickert und ist einfach weg. Macht also nicht glücklich. Dabei ist es doch so, nur Gottes Liebe kann uns wirklich transformieren, kann uns wirklich verändern. Wir brauchen diese Liebe, ja? Wir brauchen diese Liebe Gottes. Er ist nicht einfach optional, so, ja, kann man machen, Gottes Liebe suchen, kann man auch sein lassen, ja, ich komme aber ganz okay, klar, ja. Sondern Gottes Liebe, das ist schlussendlich, Gottes Liebe ist die Verbindung mit Gott, ist die Beziehung mit Gott. Und das ist das Wasser des Lebens, die Quelle, ja, von der Jesus sagt, wer davon trinkt, den wird nicht mehr dürsten. Die einzige Quelle, die uns ganz erfüllen kann. Ja? Da haben wir wieder die Wassermetapher, die sich da wieder trifft. Aber gehen wir mal zurück zu den Gründen, die uns dazu bringen können, dass wir uns dem Ozean der Liebe Gottes verschließen. Und ein Punkt ist ja wirklich der, das kenne ich selber von mir, ja, und der eine oder andere von euch vielleicht auch, einfach dieses Gefühl, ich bin in Sünde, ja, ich bin eigentlich lebe ich nicht so, wie ich leben sollte. Du hast ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, so ein bisschen, genau, aber du gehst auch nicht wirklich dran, aber unbewusst meidest du vielleicht irgendwie Gott und bist nicht bereit, dass Gottes Liebe zu empfangen, so, keine Ahnung, hier, gib mir deine Liebe, sondern so, ja, okay, ja Gott, okay, bisschen Liebe nehme ich an. Und da ist es ganz gut zu schauen auf Gottes Herz. Und lass es mal dazu lesen in Psalm 103. Ja, das ist also unter der Fragestellung, wie kann Gott mich lieben, wenn ich doch in Sünde bin? Lesen wir mal ab Vers 8. Psalm 103, ab Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennen sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind. Ja, hier sehen wir, ja, wir haben Sünde, aber Gott behandelt uns nicht so, wie unsere Sünden es auch verdienen würden. Ja? So heißt es hier in den Vers 10. Ja, wir verstehen es vielleicht. Ja, wir haben Sünde, wir haben eigentlich eine Bestrafung verdient, ja, oder vielleicht auch einen Liebesentzug verdient. Wir haben es eigentlich verdient, das haben wir so gelernt auch, ja, aber Gott ist halt nicht so, ja. Gott sagt, ja, du hast gesündigt und ja, es wäre schon super, wenn du versuchst davon umzukehren, aber ich liebe dich trotzdem. Ich schenke dir meine Gnade, ja. Ich lasse diese Sünde sozusagen nicht deinen Status bei mir beeinträchtigen. Und was mich mal bewegt, ist hier ein persönliches Favorite von mir, Vers 14. Ja, da heißt es, er weiß, was für ein Gebilde wir sind, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ja. Also Gott, der auch auf mich schaut, sagt so, hey, ich habe Mitgefühl mit euch, ja. So, ich verstehe, du bist wirklich so, du bist zerbrechlich, du bist sterblich, du bist fragil, du bist wirklich so, ja, auch verloren, ja, mit deinen eigenen Gefangenen, deinen Sünden, ja. Gott ist es so, hättest du aber besser machen können, ja. Sondern Gott hat auch ein barmherziges Herz, ja. Er sieht, er weiß, dass diese Sünden vor allem uns schaden, ja. Es geht nicht Gott nicht darum, in erster Linie, wir sollen aufhören zu sündigen, weil das nervt mich und ich will, dass hier schön in Ordnung ist, ja, auf der Erde. Sondern Gott möchte ja vor allem, dass wir geheilt werden. Gott versteht, dass die Sünden vor allem uns schaden, im Endeffekt sogar uns töten, unsere Seele töten. Aber Gott hat Verständnis, ja. Gott ist nicht der Sündenpolizist, sondern Gott ist ein Heiler. Er möchte, dass wir gesund werden. Und wie gesagt, in diesem Vers 14 sehe ich einfach auch diese Barmherzigkeit, diese Zärtlichkeit von Gott, der sagt so, hey, ihr seid Staub. Ja? Du bist ein Staub, du bist zerbrechlich, ich verstehe das und ich möchte dir helfen, dich stützen mit meiner Gnade. Und so gilt es dann halt einfach aus diesem, ja, ich bin so sündig, deswegen kann ich nicht zu Gott gehen. Ja, doch, du kannst zu Gott gehen, auch mit deiner ganzen Sündhaftigkeit. Kannst du zu Gott gehen und erst einmal seine Umarmung empfangen. Ja? Wie der verlorene Sohn, du kannst immer zu Gott zurückgehen, egal wie viel du gesündigt hast, du kannst zu Gott gehen und einfach wieder Vergebung empfangen. Ja? Und danach, ne, wir erinnern uns, der verlorene Sohn, ja, Gott, sorry, ich bin so sündig, ich verdiene nicht mal dein Sohn zu sein. Ja? Und fängt an mit Ausreden und alles kann nicht ausgehen, aber irgendwie hat so ganz viel vorbereitet und Gott geht gar nicht darauf ein, der Vater, ja, sagt man hier. Ich freue mich einfach, dass du zurück bist. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Es füllt mein Herz mit Freude, dass du zu mir zurückkommst. Und lass mal lesen, Jesaja 49, Vers 13. Jesaja 49, Vers 13. Da heißt es, jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elende. Ja, das ist einfach meine Hoffnung, dass wir da wieder hinfinden, dass wir uns freuen einfach, dass Gott so barmherzig ist, dass er sich erbarmt seiner Elende, wie es hier so schön heißt, ja, und dass er uns Trost schenkt. Und meine Einladung an dich ist, wenn du, wenn das vielleicht so ein bisschen so dein Problem ist, du fühlst dich mal schuldig, mit sündig, ich müsste besser jünger sein, ja, schau nicht auf deine Schuld, deine Schlechtigkeit, deine Unvollkommenheit, ja, sondern schau auf Gott. Schau auf Gottes Liebe und seine Vergebung. Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem. Vielleicht auch ein bisschen so, was Udo sagt mit dem Ego. Ja? Das ist immer der Selbstfokus. Ja, ich so, ich muss klären und ich bestimme, wie viel Liebe und ich bestimme, wie viel Liebe, wie Gott mich behandeln sollte. Ja? Also, hier Gott sagt, ich vergebe dir. Nein. Nix da. Ja, also, das ist nicht richtig. Ja? Ich verdiene keine Vergebung. Aber das ist schlussendlich alles Stolz. Ja? Das ist Stolz, dass wir ablehnen, dass Gott uns vergeben möchte. Und Stolz, wie wir wissen, ist eine der schlimmsten Sünden. Ja? Und stattdessen heißt es, sollen wir demütig sein. Ja? Demütig sein, demütig zu Gott kommen und diese Gnade demütig empfangen. Ja? Und diese Liebe annehmen. Und ich kann wirklich nur davor warnen, ja, so stolz zu sein und Gottes Vergebung nicht anzunehmen. Das ist wirklich etwas aus geistlicher Perspektive, wo ich nur sagen kann, tu es lieber nicht. Also noch einmal, schaue nicht auf dich selbst, sei nicht selbst fokussiert, ich Sünder, ja, sondern schau auf Gott, schau auf Gott, schau auf seine Vergebung, sein Erbarmen und hab erstmal einfach Freude. Freue dich über das Erbarmen und dann kannst du überlegen, hey, okay, was kann ich denn vielleicht ändern oder besser machen, zusammen mit Gott und seiner Hilfe, ja? Wo kann Gott mich heilen? Wo kann ich mit meinen Geschwistern zusammen, mit meiner Kleingruppe, ja, so zusammen wieder einfach den nächsten Schritt machen? Aber erst einmal einfach Gottes Liebe und seine Gnade empfangen, bevor du etwas gemacht hast, ja? Nicht, ja, okay, ich kehre jetzt erstmal um, ja? Mach wieder Sachen ein bisschen besser und dann kann ich die Gnade annehmen, ja? Nein. Erste Gnade einfach annehmen. Ja? Gnade und Vergebung, bevor du überhaupt irgendetwas gemacht hast. So, jetzt komme ich nochmal zu einem anderen Punkt, der uns vielleicht schwer macht, Gottes Liebe anzunehmen oder zu verstehen oder diesen Ozean der Liebe zu sehen. Und das ist der Punkt, habe ich genannt. Mein Leben ist schwer. Hat Gott mich wirklich lieb? Ja. Mein Leben ist schwer. Hat Gott mich wirklich lieb? Ja. Hat der andere mehr lieb, denen es besser geht? Die sind fröhlich und die haben Sachen, die sind gesünder, die haben Beziehungen, die haben Familie, was auch immer. Ja. Dass wir denken, wir sind irgendwie, wir gucken auf unser Leben, auf die Umstände und denken uns, naja, vielleicht hat Gott mich nicht so viel lieb. Und lass uns dazu mal lesen, Hebräer 12, 7 bis 11. Das ist nämlich so, der Ozean von Gottes Liebe, der ist für alle derselbe, ja? Keiner hat einen größeren oder kleineren Ozean. Das ist auch das Interessante an Wasser, es ist immer miteinander verbunden, ja? Es ist wirklich alles so zusammen, wir alle sind an diesem endlosen Ozean, wir alle haben denselben Zugang und jeder, der von uns, wenn wir das Tor aufmachen, wird die gleiche Liebe empfangen, bis in den letzten Winkel.
Welche
Verse? Hebräer 12, 7 bis 11. Wo es auch einmal darum geht, so, okay, Probleme, Schwierigkeiten, was bedeutet das? Ne? Weil da, ich gebe zu, wenn mir blöde Sachen passieren, Schwierigkeiten, irgendwelche Probleme, dann denke ich, fühle ich mich nicht mehr geliebt. Dann denke ich, irgendwie Gott bestraft mich. Auf irgendeine Weise, ja, oder Gott ist unzufrieden. Ich verbinde das automatisch. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ja, auch vielleicht Vergangenheit, Erziehung, wie auch immer. Aber wenn mein Leben schwer ist, dann fühle ich mich nicht mehr geliebt von Gott. Aber lesen wir jetzt mal, was heißt es hier? Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird. Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Also deine Lebensumstände, die sind nicht so der Gradmesser für Gottes Liebe. Ja? Heißt natürlich auch, wenn alles toll und super läuft, ja, dann heißt es nicht, dass Gott dich jetzt in irgendeiner Form mehr liebt hat. Ja? Aber wichtig ist natürlich dann auch, was ist mir denn wichtig im Leben? Ja? Wenn ich jetzt meine Befriedigung oder mein Glück aus der Erde nehme, ja, aus materiellen Dingen, dann klar, dann bin ich natürlich dann unzufrieden. Aber wenn ich den Blick auf Gott richte, wenn ich sage, mein Ziel ist, näher zu Gott zu kommen, heiliger zu werden, ja, wie es hier heißt in Vers 10. So, ne, er erzieht uns, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Ja. Wenn das mein Fokus ist, dann gucke ich nicht irgendwie, ach, wie viel Geld habe ich, wie geht's mir, wie schön oder angenehm ist mein Leben, ja, sondern dann schaue ich nur darauf, hey, ich möchte näher zu Gott kommen und ich freue mich darüber, dass Gott mich lehrt und erzieht. Das ist einfach eine andere Perspektive. So, und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt, also was sozusagen vielleicht uns auch hindert, Gottes Liebe anzunehmen. Und das sind alles Beispiele aus meinem eigenen Leben. Vielleicht habt ihr noch andere Dinge, die euch von Gott irgendwie so ein bisschen, ja, manchmal ganz unmerklich trennt von dieser Liebe, ja. Das ist vielleicht gar nicht immer so klar, aber trotzdem ist da irgendwie so ein ganz, so ein bisschen Sand im Getriebe, ja. So ein bisschen ganz kleiner, irgendwas, was hat das bewirkt, dass diese Liebe halt, dass ich sie nicht frei fließen lasse, ja. Dass ich mich nicht hinstelle und sage, ah Gott, danke für deine Liebe, ich genieße das, ja. Ich fühle mich einfach geliebt, ich bin einfach fröhlich, geborgen, mach mir keine Gedanken, hey, es ist toll, ich bade im Ozean der Liebe, ja. Manchmal sind das kleine Dinge, kleine Zweifel vielleicht auch, ja, so, vom Satan gesät, die da so dazwischen kommen können. Ja, dass du zweifelst an Gottes Liebe. Vielleicht gibt es zum Beispiel Dinge in der Bibel, die verstehst du nicht. Ja, und du bringst es einfach nicht mit Liebe zusammen. Ja, du sagst dir, okay, ja, verstanden, Gott ist die Liebe und toll und gnädig. Ja, aber warum werden dann da ganze Völker vernichtet? Warum ist Gott da so streng? Warum passiert dieses? Warum passiert jenes? Und irgendwie in unserem Kopf kriegen wir das vielleicht nicht zusammen. Ja, denken so, Gottes Liebe. Aber Moment, aber da passieren diese Dinge. Das kann irgendwie nicht sein. Ja? Und du kriegst es nicht aufgelöst und du lässt es dann einfach so. Keine Ahnung. Und aber schon alleine, wenn du das einfach so lässt, irgendwie so im Ungewissen, naja, wahrscheinlich, nur dann bist du schon nicht mal verbunden, ja. So ein kleiner Zweifel reicht schon aus, dass du nicht mal einfach das frei fließen lässt, ja. Das ist wie in so einer Beziehung, ja, wo man sich fallen lassen möchte. Wenn du schon ein bisschen Zweifel hast, so, liebt der andere mich denn wirklich, kann ich dem wirklich ganz vertrauen, ne, dann fängst du automatisch an, so ein bisschen ein Sicherheitsnetz zu haben und dich nicht ganz fallen zu lassen. Deswegen Lade dich dazu ein, wenn du irgendein theologisches Problem hast, ja, mit Gott, ja, das einfach zu lösen, das anzugehen, den Mut zu haben, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, ich vertraue darauf, dass es eine Antwort geben wird. Aber ich lasse diesen Zweifel nicht mehr zu, sondern ich gehe in die Bibel, ich lese oder ich tausche mich aus, ja, mit meinen Geschwistern, mit meiner Kleingruppe, wenn ich eine habe, aber wie auch immer mit meinen Nächsten und rede einfach darüber, bete darüber, forsche, ja, bis Gott mir da eine Antwort geben wird. Ja. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und zum Beispiel, na, also wie gesagt, ich hatte selber meine Zweifel und ja, ist Gott denn wirklich so liebevoll und gütig? Ich habe zwei Bibelstellen, die mir helfen, einfach Vertrauen zu haben in Gottes Liebe, auch wenn ich nicht alles verstehe, ja, was so passiert. Und lesen wir mal zusammen. Erst einmal Hesekiel 33, Vers 11. Hesekiel 33, Vers 11. Da heißt es: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Ja? Und Gott sagt es so eindringlich: So wahr ich lebe, sagt er. Ich habe kein Gefallen daran, dass der Gottlose stirbt. Ja, es ist so, haha, Sünder, ja, was hast du jetzt davon, von deinen Sünden, die gerechte Strafe? Nein, Gott ist nicht so. Er sagt, da habe ich kein Gefallen dran. Ich habe Gefallen daran, dass Gottlose umkehrt, dass er gerettet wird, ja, und lebe. Weil er daran denkt, dass wir Staub sind. Ja, das ist für mich so ein bisschen vielleicht auch die Verbindung. Ja. Wer ist Gott? Wer sind wir vor Gott? Ja, also, Gott ist so unendlich und wir sind wirklich so diese kleinen Wassertropfen im Ozean der Unendlichkeit, ja. Und Gott versteht das. Wir müssen ihm nichts beweisen und er ärgert sich auch nicht irgendwie über uns, ja, weil er einfach viel zu groß ist. Ja. Genau, und lesen nochmal in Johannes 3, Vers 16, das ist eine ganz bekannte Stelle. Ja, Oma hat sie auch schon mal gehört, glaube ich. Johannes 13, 16 und 17. Da heißt es: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und das sind einfach für mich sozusagen die Grundlagen, ja. So, meine Grundlagen, so Grundeckpfeiler. Gott liebt die Menschen, Gott möchte, dass die Menschen zu ihm finden. Und Gott ist bereit, alles zu geben. Er hat alles gegeben, damit die Menschen gerettet werden. Sogar seinen eigenen Sohn hat er für uns gegeben. Ja, und alles andere, was ich nicht verstehe, sage ich, das führe ich immer darauf zurück. Ja, verstehe ich vielleicht nicht das als Testament und diese Strafgericht, keine Ahnung. Aber ich glaube daran, Gott ist diese Liebe, die einfach möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. So, das waren jetzt sozusagen die Sachen, die uns vielleicht abhalten können, dieses Wehr aufzumachen, diese Liebe hineinzulassen. Und jetzt abschließend möchte ich deswegen einladen, baden im Ozean der Liebe. Ja, das ist meine Herausforderung an dich. Suche wieder diese Liebe. Mach dieses Wehr auf, ja, und lass diese Liebe rein. Und schau mal, was passiert. Ja. Schau mal, wie viel es da zu entdecken gibt, ob du es vielleicht schaffst, sozusagen, dass es das Wasser ganz aufgebraucht wird, oder ob es ist so, egal wie mehr ich es aufmache, desto mehr kommt. Ja. Egal was sozusagen dein Problem ist, ob ein theologisches Problem oder ein mangelndes Selbstwertgefühl vielleicht auch, oder das Schuld dich plagt, was auch immer was da ist, ja, dass du sagst, ich werde wieder dieses Tor öffnen um im Ozean der Liebe zu baden. Und ich glaube auch, dass ehrlich gesagt, ja, auch wenn ich sage, ich lade euch dazu ein, ich denke ehrlich gesagt, das ist nicht wirklich optional. Ja? Wenn wir nicht von Gottes Liebe erfüllt sind, dann haben wir tatsächlich auch ein spirituelles Problem auf Dauer. Ja? Also, dass es mal so ist, ist normal, ja? Dass man jetzt, sage ich mal, sich nicht so geliebt fühlt von Gott. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Aber es ist dann ein Problem, wenn ich nichts daran mache. Wenn ich sage, oh, ich fühle mich nicht geliebt von Gott. Ja, ich sage so, kann ja trotzdem weiter als Christ leben. Ein bisschen geliebt fühle ich mich schon, ja. Sondern ich glaube ganz fest, dass wir diese Liebe erst einmal entdecken müssen, empfangen müssen, damit wir durch sie verwandelt, transformiert werden. Und dazu nochmal als letzte Bibelstelle, wirklich letzte Bibelstelle, Epheser 3, 17 bis 19. Wo es genau darum geht, nämlich diese Wehr zu öffnen. Da sagt Paulus schreibt an die Epheser: Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Also diese Liebe soll wirklich unser Fundament sein. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Und genau das, ne? Paulus sagt das wirklich hier. Das ist das, da bete ich für, ja. Mein Wunsch für euch, dass ihr das immer mehr und mehr versteht. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht nur was Intellektuelles, sondern es ist ein Verstehen mit dem Herzen. Und das ist schwieriger, ja. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt hier Johannes 3, 16 gelesen, Gott liebt die Welt, habe ich verstanden. Ja. Aber das transformiert mich nicht. Ja, sondern irgendwo muss diese Erkenntnis in unser Herz rein. Und das ist gar nicht so einfach, ja, wie kriegen wir das hin? Ja. Wie schaffen wir es, wieder diese Liebe näher zu kommen? Dass unser Herz massieren. Und ich denke, ich habe schon die eine oder andere Sache darüber gelesen. Also, was mindestens ein Autor empfiehlt, ist halt wirklich über diese Liebe, halt wirklich darum zu ringen, ja, zu beten, zu meditieren, wirklich so sein Herz zu massieren und danach zu graben, ja, wie man so einen groben Brunnen gräbt, ja, das wird immer tiefer gräbt, bis irgendwo mal plötzlich wieder Wasser hervorkommt. Ja, dass wir diese Liebe selber finden und dann diese Liebe weiterzugeben. Weil das ist nämlich auch immer so, wenn wir, je mehr wir diese Liebe finden, je mehr wir sie entdecken, werden sie automatisch weitergeben. Ja? Weil, wie gesagt, Wasser fließt immer weiter. Und wenn das Wasser in uns hineinfließt, dann wird es auch wieder nach außen fließen. Ja? Dann werden wir auch ein Licht sein. Ja? Dann werden wir diese Liebe weitergeben und werden an dieser Liebe erkannt werden als Jünger Jesu. So, das war die Predigt. Aber jetzt habe ich noch eine Hausaufgabe für euch. Hausaufgabe. Okay. Hier ist die Hausaufgabe. Ja. Die Deutsche gibt immer gerne Hausaufgaben, ja, sage ich mal, in seiner Tradition. Ich folge seinem guten Vorbild und gebe euch auch eine kleine Hausaufgabe. So. Und zwar, nächste Woche, finde einen schönen Ort, einen schönen, ruhigen Ort und etwa 15 bis 30 Minuten Zeit. Ja. In diesem Ort, ja, ohne Ablenkung, ja, Handy, Flugmodus, ja, und meditiere über Gottes Liebe. Ja. Und da kannst du ruhig kreativ sein, vielleicht nimmst du vor ein, zwei Bibelstellen, die du vielleicht immer wieder so durchgehst. Ja. Das kenne ich, so christliche Meditation, dass man eine bestimmte Passage immer wieder so durchgeht und dem nachspürt mit dem Herzen. Ja. Vielleicht singst du, vielleicht schweigst du einfach, vielleicht bist du einfach stumm und wartest, dass Gott sozusagen zu dir spricht. Aber musst du was ausprobieren, warum nicht? Ja. Was kann passieren, was haben wir zu verlieren? Ja. Einfach diese Zeit nehmen und einfach über Gottes Liebe meditieren. Vielleicht nimmst du auch dann diese Bilder, vielleicht das Bild vom großen Ozean, ja? Der Ozean, der die Flut kommt von Gottes Liebe, die in dein Herz möchte. Oder vielleicht hast du auch ein besseres Bild, oder was für dich besser wirkt, ja? Und ja, schlussendlich bade auch in Gottes Liebe, genieße es. Ja? Sei dankbar und lass dich anrühren vom Ozean der Liebe unseres Herrn. Amen. Thank you.